Predigttext ist aus der Offenbarung, Kapitel 17, Verse 1 bis 6. Einer von den sieben Engeln mit den sieben Schalen trat zu mir und sagte: Komm, ich will dir zeigen, wie Gott die große Hure richten wird, deren Einfluss so weit reicht wie die vielen Wasserläufe, an denen sie thront. Die Hure, deren Liebhaber die Mächtigen der ganzen Erde waren, und die mit dem Wein ihrer Unmoral die ganze Menschheit betrunken gemacht hat. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir, und ich sah mich vom Engel in eine Wüste versetzt. Dort sah ich eine Frau, die auf einem scharlachroten Tier saß. Das Tier hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und war über und über mit Namen bedeckt, mit denen Gott verhöhnt wurde. Die Frau selbst war in Purpur und scharlachrote Seide gekleidet, und alles an ihr glitzerte von Gold, Edelsteinen und Perlen. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der überquoll von den Abscheulichkeiten ihrer Götzenverehrung und vom widerlichen Schmutz ihrer Unmoral. Ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn: Babylon, die Mächtige, die Mutter aller Hurer und die Urheberin aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Ich sah, dass die Frau betrunken war, berauscht vom Blut derer, die zu Gottes heiligem Volk gehörten und wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus umgebracht worden waren. Mich schauderte vor Entsetzen, als ich die Frau sah. Ja, bis dahin der Predigttext. Ich habe das Thema der Predigt so überschrieben: Wie stehst du zu Babylon? Der Stadt, die ohne Gott in Lust und Reichtum schwelgt. Wie stehst du zu Babylon? Der Stadt, die ohne Gott in Lust und Reichtum schwelgt. Ja, ich habe heute Morgen den Vorteil, ich habe nur 6 Verse. Nächste Woche ist dann der Corny dran, der hat dann den Rest von Kapitel 17. Ja, ist purer Zufall, dass das so ist. Also ich kann mich heute vor allen Dingen dem widmen, uns vor Augen zu führen: Was ist das Geheimnis von Babylon? In der Offenbarung gibt es ja verschiedene Symbole für das Böse, für Mächte auf dieser Erde, die sich gegen Gott und seine Herrschaft auflehnen. Ein Symbol des Bösen, was bislang in der Offenbarung vorherrschend war, das waren der Drache in Kapitel 12 und das Tier in Kapitel 13. Von Babylon war schon einmal kurz die Rede gewesen, in Kapitel 14, Vers 8. Auf den ersten Engel folgte ein zweiter, er rief: Sie ist gefallen. Gefallen ist die mächtige Stadt Babylon, die allen Völkern vom Wein ihrer Unmoral zu trinken gab und damit den furchtbaren Zorn Gottes über sie brachte. Unwahrscheinlich auch schon ist von Babylon in Kapitel 11 die Rede. Vers 8, ihre Leichen von den zwei Zeugen wird man in der großen Stadt auf offener Straße liegen lassen. In derselben Stadt, in der schon ihr Herr gekreuzigt wurde und die, was symbolisch zu verstehen ist, Sodom oder auch Ägypten heißt. Ja, heute also werde ich versuchen, euch vor Augen zu malen, was es mit dem Geheimnis von Babylon auf sich hat. Vielleicht gehen wir mal erst einmal die Verse miteinander durch. Kapitel 17, Vers 1. Einer der sieben Engel, die sieben Schalen trugen, trat zu mir und sagte. In Kapitel 16, also unmittelbar vorher, hat Johannes in seiner Vision geschildert, Gottes endgültiges Gericht über die Welt. Und zwar hat er sich hier des Bildes von den sieben Schalen bedient. In Kapitel 16, Vers 1, nun hörte ich aus dem Inneren des Tempels eine mächtige Stimme, die den sieben Engeln zurief, geht und gießt die sieben Schalen mit dem furchtbaren Zorn Gottes über die Erde aus. Und das geht dann Schlag auf Schlag, die sieben Schalen werden ausgegossen und man ist dann nicht zum ersten Mal im Verlauf der Vision beim Endgericht angelangt, am Ende von Kapitel 16. Und jetzt in Kapitel 17 beginnt ein neuer Abschnitt und der reicht bis Kapitel 21, Vers 8. Manche Ausleger würden sagen, der reicht bis zum Ende von Kapitel 20. In diesem Abschnitt von Kapitel 17, Vers 1 bis mindestens Kapitel 20, Vers 15, da wird nacheinander das Gericht Gottes über Babylon, das Tier, über den Drachen und über alle Menschen beschrieben. Und dann kann man diesen Abschnitt noch weiter untergliedern. In Kapitel 17 und 18, das ist dann der längste Unterabschnitt, da geht es um Gottes Gericht über Babylon. Dann gibt es in Kapitel 19, Verse 1 bis 10, eine Überleitung. Kapitel 19 von Vers 11, da geht es um das Gericht über das Tier und den falschen Propheten. In Kapitel 20, Verse 1 bis 10, das sage ich jetzt nicht, worum es da geht. In Kapitel 20, Verse 11 bis 15 geht es dann um das Weltgericht. Und dann wird am Anfang von Kapitel 21 die Vision vom himmlischen Jerusalem vorbereitet. Vielleicht so viel zur groben Orientierung. Offenbarung 17 und 18 knüpfen an das sechste und siebte Schalengericht an, von dem in Kapitel 16 die Rede war. Und dort wurde nur kurz davon gesprochen, dass das Tier die Mächte auf der Erde zum Kampf gegen Gott und sein Volk versammelt, sechste Schale. Und als Folge davon ergibt sich dann am Ende das Gericht über Babylon, die siebte Schale. Und dieser Zusammenhang wird in Kapitel 17 und 18 näher beleuchtet. In Kapitel 17 wird das Verhältnis zweier gottloser Mächte geschildert, Babylon und das Tier. Zuerst dient das Tier mit seiner Macht Babylon, dann aber vernichtet das Tier Babylon. In Kapitel 18 wird dann der Fall Babylons von den Menschen beklagt. So, zurück zu Vers 1. Der Engel sagt Johannes, ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen. Es dauert ein bisschen, bis jetzt der Name dieser großen Hure genannt wird. Vers 5, Babylon. Die große, die mächtige. Babylon ist in der Offenbarung bildlich gesprochen eine Prostituierte, und zwar die eine große Hure. Sie ist das Gegenbild zur christlichen Gemeinde. Um die Bilder in der Offenbarung zu verstehen, ist es häufig sinnvoll, sich die Paare anzugucken, die Gegenstücke. Also, wer oder was ist das Tier? Muss man sich ein bisschen reinfinden. Es ist auf jeden Fall das Gegenstück zu Christus. Das Tier beansprucht über die Menschen eine Königsherrschaft, die nur Christus zusteht. Bei Babylon ist es ähnlich. Babylon, was ist Babylon? Da muss man sich auch ein bisschen reinfinden. Auf jeden Fall wissen wir beim Gegenstück schon eher Bescheid. Das ist die Gemeinde, das himmlische Jerusalem. Die erklären sich ein Stück weit gegenseitig in ihrem Wesen. Also was ist das himmlische Jerusalem? Was ist die Gemeinde, die Braut von Christus? Ja, sie umfasst alle Menschen, die mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus verbunden sind. Darin sind, wenn man so will, auch die Gläubigen des alten Bundes mit drinne, oder anders gesagt im Bild, das die Offenbarung verwendet, das sind die 144.000. Die bilden die Braut. Die bilden auch die Stadt, wenn man so will, das himmlische Jerusalem. Okay, wenn also das himmlische Jerusalem alle Gläubigen beheimatet, dann ergibt sich daraus, dass Babylon, das Gegenstück, alle diejenigen beheimatet, die ohne Gott leben. Es macht Sinn, ne? Also dieses Bild von Babylon erst einmal möglichst breit zu halten und sich nicht darüber den Kopf zu zerbrechen, was ist heute Babylon? Die katholische Kirche? Ist es die EU? Spielen die Amerikaner mit rein? Also Babylon erstreckt sich jetzt schon über die ganze Welt. Bis nach Patagonien. Bis nach Mauritius. Bis nach Mikronesien. Alle Menschen sind in Babylon, werden von Babylon beheimatet, die es vorziehen, ohne Gott zu leben und die es für erstrebenswert halten, sich vor allen Dingen, wenn es ums Lebensglück geht, sich nach ihren eigenen Lüsten auszurichten. Und Babylon, also so personifiziert als Frau, feuert die Menschen an und sagt ihnen, genau, mach das. Das ist das wahre Leben. Du im Mittelpunkt von allem und ich gebe dir lauter schöne Sachen, mit denen du deine Lüste ausleben kannst. Ja, wie stehst du zu Babylon, der Stadt, die ohne Gott in Lust und Reichtum schwelgt? Babylon lädt als Hure zu einem Leben ohne Gott ein. Vielleicht hier noch ein Wort zu diesem, also warum ist es ausgerechnet die Bezeichnung Babylon, die jetzt hier in der Offenbarung verwendet wird? Hintergrund, es gibt wahrscheinlich zwei Hintergründe für den Gebrauch dieses Wortes, dieses Namens. Der erste Hintergrund ist einmal mehr das Alte Testament. Wenn ihr die Urgeschichte lest, die erste, sagen wir mal, Gesellschaft von Menschen, die sich gegen Gott und seine Herrschaft auflehnt, das sind die Menschen in Babel. 1. Mose, Kapitel 11. Die bauen ein riesiges Heiligtum, um Gott zu zeigen, dass sie ohne ihn sich den Himmel auf Erden schaffen können. Dann geht es weiter in der Geschichte Abrahams und seiner Nachkommen. Gott segnet Abraham und seine Nachkommen. Er führt sie durch Mose ins Land Kanaan. Dort leben sie dann einige Jahrhunderte. Und irgendwann hat Gott von seinem Volk die Schnauze voll. Er kann ihre Sünden nicht weiter ertragen. Er benutzt ein Werkzeug, um die Israeliten und später den Stamm Juda aus Israel zu entfernen. Das sind erst einmal die Assyrer. Die führen das Nordreich hinaus und die Babylonier sind es dann, die Gott benutzt, um die Juden aus Jerusalem fortzuführen. Also auch das ein enormer Einschnitt in der Geschichte Israels. Gott kündigt an, dass er sein Volk für 70 Jahre in Babylon in Gefangenschaft halten wird. Und er sagt ihnen dann, Jeremia 29, könnt ihr mal aufschlagen. Jeremia 29, Verse 4 bis 7. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne. Und eure Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Es wird euch nicht unmöglich sein, mir in Babylon weiterhin zu dienen. Es muss nicht Jerusalem sein und der Tempel. Das muss nicht der Ort sein, an dem ihr mir dient. Ihr habt mir jahrhundertelang an diesem Ort nicht gedient, jedenfalls die meisten von euch nicht. Aber es wird einen heiligen Überrest geben, der mir schon in Jerusalem und Judäa gedient hat. Die werden mir auch in Babylonien dienen. Also das schon mal als Hinweis darauf, wie können Christen in Babylon vor Gott leben? Wir können in Babylon vor Gott leben, wenn wir uns nicht die Wertmaßstäbe von Babylon aneignen. Und nach den 70 Jahren, da heißt es dann, Jesaja 48, Vers 20, zieht aus Babel fort, flieht aus Chaldea, mit jubelnder Stimme verkündet, lasst es hören, breitet es aus bis an die Enden der Erde, sprecht, erlöst hat der Herr seinen Knecht Jakob. Was an diesem Vers bedeutsam ist, und es gibt ähnliche Aussagen auch beim Propheten Jeremia, Babylon wird hier schon zu einer Art geistlicher Größe. Was heißt es, aus Babel zu fliehen, aus Babel herauszuziehen, um zurückzukehren nach Jerusalem? Es heißt vor allen Dingen, sich der Heilsgeschichte Gottes zu fügen und sich seiner Herrschaft unterzuordnen. Das heißt, wenn einer nach 70 Jahren es vorzieht, nicht nach Jerusalem zurückzukehren, sondern in Babylon zu bleiben, dann legt Gott ihm das als ungehorsam aus. Weil welchen Grund sollte es geben, wenn Gott die Tür aufmacht, nicht nach Jerusalem zurückzukehren und dort den Tempel wieder mit aufzubauen? Der Grund könnte nur der sein, dass man an Babel und seinem Lebensstil Gefallen gefunden hat. Das ist hier ein wesentlicher Ausgangspunkt für den Gebrauch dieses Wortes Babylon in der Offenbarung. Einen zweiten wichtigen Hintergrund bildet das Römische Reich mit der Stadt Rom. Im Neuen Testament wird im Petrusbrief, ich weiß nicht mehr, ob es der erste oder zweite ist, von Babylon gesprochen und es ist gemünzt auf die Stadt Rom. Rom so als Ausbund von einer Großstadt, das Menschen berauschen kann. Babylon. Und darauf aufbauend wird aus Babylon in der Offenbarung von Johannes eine weltumspannende Stadt. Hört nochmal Kapitel 17, Vers 1. Einer der sieben Engel, die sieben Schalen trugen, kam zu mir und sagte, ich werde dir das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, zeigen. Hintergrund für diese Redeweise ist der gesamte Mittelmeerraum. Babylon hat Einfluss und Macht im gesamten Mittelmeerraum. Sie sitzt in vielen Hafenstädten des Mittelmeeres und übt dort ihren bestimmenden Einfluss über die Menschen aus. Vers 2. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Von den Königen der Erde war zuletzt in Kapitel 16 die Rede, von Vers 13. Ich sah, wie aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei böse Geister herauskamen, die wie Frösche aussahen. Es handelte sich um Dämonen, die aufsehenerregende Wunder tun. Sie machten sich auf zu den Königen des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu sammeln für den großen Tag Gottes, des Allmächtigen. Das spielt auch dann für den weiteren Verlauf von Kapitel 17 noch eine Rolle. Also zunächst ist es so, Babylon beherrscht die Könige der Welt. Und irgendwann hat das Tier keine Lust mehr darauf, sich und die Könige der Welt von Babylon an der Nase herumführen zu lassen. Mit den Königen der Erde sind alle Herrscher dieser Welt gemeint. Sie treiben mit Babylon, bildlich gesprochen, sexuelle Unmoral. Und sexuelle Unmoral ist hier in der Offenbarung ein Bild für Götzendienst. Die Könige der Erde lassen sich von Babylon zum Götzendienst verführen. Worin das Gegenteil dieser Art von Hurerei besteht, macht die Offenbarung dann im Bild vom himmlischen Jerusalem deutlich. Die Gemeinde im Bild des himmlischen Jerusalems ist die Braut von Christus, also nicht Hure, sondern tugendhafte Ehefrau Gottes. Die Menschen, die im himmlischen Jerusalem wohnen, verhalten sich, im Bild gesprochen, wie die Braut von Christus. Damit ist gemeint, dass sie allein Gott in Christus anbeten und Gott als ihr höchstes Gut und ihre größte Freude preisen. Die Könige der Erde hingegen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich dem Götzendienst hingeben und darin das wahre Leben suchen. Und die Könige der Erde sind Anführer derer, die sie beherrschen. Mit ihnen zusammen beten alle Menschen, die nicht im himmlischen Jerusalem sind, Götzen an und genießen das rauschhafte Leben in Babylon. Die 10 Könige, jetzt wird's ein bisschen tricky. Die 10 Könige scheinen hier symbolisch für das Tier zu stehen, von dem in Offenbarung 13 die Rede gewesen ist. Das Tier hat, wie wird es da geschildert, 10 Hörner. Und die 10 Hörner stehen bildlich für 10 Könige. Und 10 wiederum steht bildlich für die Gesamtzahl von Herrschern auf dieser Welt. Das Tier symbolisiert ein weltumfassendes Machtzentrum. Und zur Zeit von Johannes war dies vor allen Dingen dargestellt in der Stadt Rom mit dem römischen Kaiser. Die Könige der Erde sind dementsprechend erst einmal auf Herrscher des Mittelmeerraumes zu beziehen, die sich der Herrschaft des römischen Kaisers unterordnen und so etwas wie seinen verlängerten Arm im römischen Reich bilden. Babylon auf der einen Seite sowie das Tier und die Könige der Erde auf der anderen Seite haben Gemeinschaft miteinander, weil sie voneinander profitieren. Die Könige der Erde lassen Babylon auf sich sitzen. Sie lassen sich von ihr dominieren, weil sie selber Vorteile davon tragen. Babylon besitzt die religiösen und wirtschaftlichen Reize, um Menschen zu verblenden. Das Tier und die Könige der Erde haben die äußere Macht, um Menschen zu beherrschen. Sie bedienen sich der Reize Babylons, um Menschen unter ihrer Herrschaft zu halten. Wenn wir das auf heute beziehen, dann hat es ein Herrschaftssystem leicht, ein Volk zu beherrschen, wenn Wohlstand und die dazugehörenden Ideologien Verbreitung gefunden haben. Vielleicht, um es mal kurz anzudeuten, die Gesellschaft, in der wir leben, Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, ist ein Prachtexemplar von einer Hure Babylon. Sowas hat es selten gegeben in der gesamten Geschichte der Menschheit. Die westliche Welt ist seit mehreren Jahren durch einen Werteverfall geprägt, aber gleichzeitig geht es den Menschen materiell immer besser. Ich meine, ja, wir reden jetzt von Energiekrise, aber im Moment, sagen wir ehrlich, auf welchem Niveau bewegt sich die Klage vieler Menschen? Ja, was für eine Einbuße an Lebensstandard befürchten Sie? Vor 50 Jahren wäre das immer noch der Himmel auf Erden gewesen. Die Menschen sind beseelt von einem Lebensgefühl. Wir brauchen Gott nicht, wir schaffen uns den Himmel auf der Erde selbst. Wir leben, wie es uns gefällt, und lassen uns dabei ungehemmt von unseren Lüsten leiten. Und dieser Vorsatz eines Lebens ohne Gott scheint von Erfolg gekrönt zu sein, jedenfalls einem Erfolg, wie ihn die Menschen definieren. Das glückliche, wahre Leben ist das selbstbestimmte Leben in Wohlstand. Das ist meines Erachtens die Hauptideologie Babylons hier und heute. Das selbstbestimmte Leben in Wohlstand. Wohlstand ist eben wichtig, um irgendeinem Reiz nachgehen zu können, der einen gerade überkommt. Ja, wie stehst du zu Babylon, der Stadt, die ohne Gott in Lust und Reichtum schwelgt? Zurück zu Offenbarung 17, Vers 2. Die Rede ist hier von dem Wein ihrer Unzucht. Also bildliche Redeweise, ne? Babylon berauscht die Menschen. Babylon flößt den Menschen leckeren Wein ein. Die Menschen trinken diesen Wein und dann lassen sie jede Hemmungen fallen. Wie heißt es da, Vers 2, betrunken, die Menschen waren betrunken von dem Wein ihrer Unzucht. Also die Menschen trinken diesen Wein und schwelgen dann selig in einem Leben, das von Selbstbestimmung und Auflehnung gegen Gott geprägt ist. Gott zu fürchten, kommt ihnen immer weniger in den Sinn. Und das Unheimliche daran ist, dass Gott nicht einzugreifen scheint. Vers 3. Daraufhin nahm der Geist Gottes von mir Besitz und ich sah mich vom Engel in eine Wüste versetzt. Es mag zwei Gründe dafür geben, dass Johannes innerhalb der Vision in eine Wüste geführt wird und dort das Gericht über Babylon sieht. Die Wüste ist ein Ort, in der Babylons Blendwerk, mit dem sie die Menschen verführt, nicht wirken kann. Johannes sieht sie in der Vision als das, was sie wirklich ist. Ne, auch dies ist im Alten Testament vorgeschattet. Wenn Gott sein Volk aus Israel, aus Ägypten befreit und sie dann erst einmal in die Wüste führt, an den Berg Sinai, dann hat das auch den Hintergrund, dass offensichtlich werden soll, was steckt in diesem Volk drinne? Wie wird Israel reagieren, wenn es in der Wüste nichts vorfindet, als nur mich, Gott, allein? Werden sie anfangen zu murren, weil sie die Gaben nicht kriegen? Oder werden sie mich vertrauensvoll um diese Gaben, die sie brauchen, bitten? Johannes sieht Babylon in der Wüste und dadurch wird schon vorgeschattet, dass Babylon durch Gottes Gericht einmal endgültig verwüstet werden wird. Es werden dann von Babylon und vom Tier, von beiden wird gesagt, dass sie scharlachrot sind. Vers 3, dort sah ich eine Frau, die auf einem scharlachroten Tier saß. Und dann Vers 4, die Frau selbst war in Purpur und scharlachrote Seide gekleidet. Diese scharlachrot oder auch das Purpur sind Kennzeichen von königlicher Würde. Babylon kleidet sich in königlicher Kleidung, ähnlich wie das Tier. Und es kommt in diesem Rot auch der Luxus zum Ausdruck, in dem Babylon schwelgt. Vers 4, sie ist mit Gold, mit Edelsteinen und Perlen geschmückt. Alles an ihr glitzerte von Gold. Ja, bemerkenswert ist jetzt Vers 3. Sie saß auf einem leuchtend roten Tier. Und gemeint ist hier wahrscheinlich dasselbe Tier, das in Kapitel 13 eingeführt worden ist. Und es ist insofern bemerkenswert, also bislang sind das Tier ist für sich betrachtet worden, ohne Bezug zu Babylon. Babylon wurde kurz erwähnt, aber ohne Bezug zu diesem Tier. Aber jetzt geht es in Kapitel 17 ziemlich ausführlich darum, dass diese beiden in einem Verhältnis zueinander stehen. Das Tier, gehen wir darauf noch einmal ein, das hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Das sind Zeichen, die seine Macht symbolisieren. Die Köpfe und Hörner stehen für widergöttliche Machthaber und Staaten. Das Tier ist mit gotteslästerlichen Namen über und über beschrieben. Es beansprucht, anstelle Gottes über die Menschen zu herrschen. Und wichtig an dem, was Johannes sieht, ist, dass die Hure Babylon auf dem Tier sitzt. Und damit soll wohl angedeutet werden, Babylon und das Tier sind vereint. Und die Zuordnung ist folgende: Babylon dominiert das Tier. Und gemeint ist wahrscheinlich damit Folgendes: Ohne den Reichtum, ohne die Herrlichkeit Babylons ist es dem Tier nicht möglich, Menschen unter seiner Herrschaft zu halten. Es sei denn, es zieht die Daumenschrauben an. Eine Wirklichkeit, die Johannes hier wohl vor Augen hat, das ist das Verhältnis vieler kleinasiatischer Städte zum römischen Kaiserkult. Die Menschen zeigten sich vor allem deshalb bereit, am Kaiserkult teilzunehmen, weil es aus der politischen Unterordnung wirtschaftliche Vorteile gab. Das Tier vermochte die Völker unter seiner Herrschaft zu halten, weil es mit der Herrlichkeit Babylons prunken konnte. Aber es ist immer noch schwierig nachzuvollziehen. Also was sind das für Größen jetzt? Also Babylon und das Tier. Vielleicht versetzen wir uns erstmal zurück in die Stadt Rom. Die Stadt Rom war zur Zeit von Johannes die größte Stadt der Welt. Sie war das Prachtexemplar von Babylon in der damaligen Zeit. Rom war auch das Zentrum des Kaiserkultes, der damals im Aufstreben begriffen war. Der Kaiser in Rom, der lud regelmäßig Herrscher aus den beherrschten Gebieten des Römischen Reiches zu sich nach Rom ein. Von denen wurde dann erwartet, dass sie dem Kaiser eine göttliche Würde, dass sie das anerkennen, dass sie ihn als Gott verehrten. Wenn ihr euch jetzt in diese Herrscher, die aus allen Teilen des Römischen Reiches nach Rom kamen, hineinversetzt, was hat die vor allen Dingen nach Rom gezogen? Ja, natürlich der Befehl des Kaisers. Aber diese Könige haben sich gesagt, und ne, der ganze Anhang, die haben sich gesagt, also wenn man seinen Lüsten nachgeben kann, für die Zeit, wo wir hier sind, was ich 4, 5 Wochen, dann ist es die Stadt Rom. Also so nach dem Motto, der Gang zum Kaiser, das ist Pflichtprogramm, das machen wir. Aber danach, da stürzen wir uns ins Nachtleben von Rom. Das ist Babylon. Ne, das ist der Unterschied des römischen Kaisers und seines Herrschaftssystems und der Stadt Babylon. Und der römische Kaiser, der weiß das. Ja, ich selber, ich bin nur so ein Kaiser. Ich hab keine Herrlichkeit, mit der ich die Menschen blenden kann und berauschen kann. Dazu brauche ich diese Stadt Rom. Vers 5. Ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn, Babylon, die Mächtige, die Mutter aller Huren und die Urheberin aller Abscheulichkeiten auf der Erde. Das Geheimnis wird hier wohl in der Aufschrift schon im Kern erklärt. Also was ist das für ein Geheimnis? Babylon, die Große, die Mutter der Huren und allen Götzendienstes auf der Erde. Das, was im Neuen Testament als Geheimnis bezeichnet wird, ist gewöhnlich etwas, das ist eine Wirklichkeit, die schon im Alten Testament angelegt wird und die sich dann im Neuen Testament erfüllt. Und in der Regel ist das verbunden mit einem Überraschungseffekt. Ein Beispiel. Das Neue Testament bezeichnet das als Geheimnis, dass in der Gemeinde jüdische und nicht-jüdische Gläubige zu einem Volk Gottes zusammenkommen. Das ist schon im Alten Testament angelegt. Auch da, grundsätzlich ist im Alten Bund es so, das Volk Israel hat einen klaren Vorrang vor den anderen Völkern. Aber Angehörige anderer Völker können sich zum Gott Israels bekehren. Sie können sich diesem Volk anschließen Sie kriegen aber nie das Erbrecht in Israel. Also hundertprozentig können sie eben doch nicht dazugehören. Sie dürfen auch keine Priester stellen, keine Leviten. Und dann gibt's aber so Stellen bei Jesaja, ne, dann kommt ein Assyrer und da kommt ein Ägypter, die haken sich beim Israeliten ein und sagen ihm, kommt, lasst uns zusammen zum Berg Zion gehen und dort Gott anbeten. Da gibt's eine Vision, dass Menschen aus allen Völkern kommen zum Berg Zion und mit den Israeliten zusammen Gott anbeten werden. Das verheißt Großes. Die Erfüllung im Neuen Testament sieht so aus, dass es keine Unterschiede mehr gibt zwischen jüdischen und nichtjüdischen Gläubigen. Entscheidend ist, dass ein Mensch im Glauben mit Jesus verbunden ist, dass er in Christus ist und dadurch ist er vollkommen geheiligt. Das ist ein Überraschungseffekt. So, was könnte jetzt hier im Blick auf Babylon, wie es hier in der Offenbarung offenbart wird, was könnte daran geheimnisvoll sein? Es geht hier wahrscheinlich um folgende Frage. Schon im Alten Testament taucht die auf. In welchem Ausmaß prüft Gott sein Volk? Also in welchem Ausmaß ist Gott bereit, sein Volk dem Bösen auszusetzen und ist dann mehr oder weniger dazu zu zwingen, im Glauben auszuharren? Da geht es im Alten Testament eine Vorschattung. Als Israel Gott nicht gehorcht und Götzendienst treibt im gelobten Land, da führt Gott das gesamte Volk aus Israel weg. Also auch diejenigen, die sich nicht des Götzendienstes haben schuldig gemacht. Die müssen dann mit drunter leiden. Die müssen sich dann auch in Babylonien bewähren. Und dann sind wir beim Propheten Daniel. Daniel liest den Propheten Jeremia und überlegt sich, Mensch, die 70 Jahre Gefangenschaft sind doch rum. Jetzt geht's zurück ins verheißene Land. Die Zeit der Prüfung ist vorbei. Und dann kriegt Daniel aber eine Ansage, mit den 70 Jahren Gefangenschaft war es das noch nicht. Ich werde mein Volk 70 Jahrwochen, bildlich zu verstehen als eine enorm lange Zeit, ich werde sie 70 Jahrwochen unter der Herrschaft fremder Völker halten. So, von daher kann man im Neuen Bund einiges erwarten im Blick darauf, also wie viel Prüfung, wie viel Leiden wird Gott für seine Gemeinde zulassen? Wie groß darf sich das Böse auftürmen? Oder, das ist eher im Blick auf das Tier gesagt, oder wie groß wird Gott es zulassen, also wie groß wird die Verführungsmacht Babylons werden? Und die Verführungsmacht wird so groß sein, dass, wie Jesus das sagt, wenn Gott nicht eingreifen würde, würden wir alle vom Glauben abfallen. Also so ist das Leben in dieser Welt. So hat Gott es auch mit dem Glauben eingerichtet, dass wir nur auf die Art und Weise gerettet werden, dass wir die Gnadenmittel, die Gott eingesetzt hat, regelmäßig anwenden. Sonst geht jemand verloren. Das ist mir im Blick auf mich selber auch nochmal so die letzten Wochen und Monate deutlich geworden. Warum hat Gott mich diesen Weg geführt, dass ich sag mal, Bibellehrer geworden bin? Das zwingt mich ja dazu, mich viel mit der Bibel zu beschäftigen. Ne? Mehr als das andere Menschen tun. Ne? Ich sehe einen wesentlichen Grund darin, dass Gott mich so geführt hat, dass ich gerettet werde. Also was glaubt ihr, warum beschäftige ich mich intensiv mit Gottes Wort? So nach dem Motto, ja, also dass ich gerettet werde, dass ich im Glauben ausharre, das habe ich schon lange bestanden. Das ist jetzt alles eine Kür, das ist quasi so ein Überfluss. Nee, ich beschäftige mich mit dem Wort Gottes so intensiv, unter anderem, weil ich im Glauben bleiben will. Erinnert euch, was sagt Paulus dem Timotheus? predige das Wort. Also beschäftige dich selber intensiv mit dem Wort, predige das Wort. So wirst du dich selber retten und die, die dich hören. Das war jetzt kein Wort gegen Heilsgewissheit. Ich will es euch nur dringlich vor Augen malen. Gott hat seine Gnadenmittel eingesetzt, sein Wort, das Gebet und die Gemeinde. Abendmahl vielleicht noch. Und ohne dass ihr sie regelmäßig in Gebrauch nehmt, werdet ihr nicht gerettet. Oder anders gesagt, bleibt ihr nicht im Glauben. Warum? Weil die Welt um euch herum so aufgebaut ist, dass sie euch mit Leichtigkeit von Gott wegbringt. Ihr habt keine Chance, ihr innerlich zu widerstehen, ohne dass ihr die Gnadenmittel Gottes verinnerlicht. Und ihr werdet das tun, weil Gott unter anderem so eine Predigt dazu verwenden wird, dass ihr nicht mit seiner Gnade spielen werdet. Vers 6 zum Schluss. Ich sah, dass die Frau betrunken war, berauscht vom Blut derer, die zu Gottes heiligem Volk gehörten und wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus umgebracht worden waren. Mich schauderte vor Entsetzen, als ich die Frau sah. Das ist jetzt hier die Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung. Die ist nicht ganz richtig. Gemeint ist so viel wie: Als ich sie sah, wurde ich von großem Staunen oder von großer Ehrfurcht erfüllt. Was man zumindest sagen kann, ist Folgendes. Also Johannes gibt zu, dass diese Erscheinung Babylons an und für sich einen Reiz auf Menschen, auch auf Christen ausüben kann. Und man muss dem bewusst widerstehen. Ich denke aber, dass Johannes vor allen Dingen deshalb von Staunen erfüllt ist oder wohl auch von Entsetzen, weil er dieses Bild vor Augen hat, was er in Vers 6 beschreibt. Ich sah, dass die Frau betrunken war. Also die Frau hält diesen goldenen Kelch in der Hand. Was ist da drinne? Das Blut von Heiligen. Sie trinkt dieses Blut und berauscht sich dran. Also sie freut sich enorm darüber, wenn Christen, die am Glauben festhalten, den Tod finden. Ja, was bringt Babylon dazu, Christen zu verfolgen und sogar zu töten? Es ist hier ein bisschen anders als beim Tier. Vielleicht hier ein kurzer Vergleich. Tier, Babylon. Also warum tötet das Tier Menschen? Warum tötet das Tier Christen? Weil sie das Tier nicht anbeten wollen. Offenbarung 13. Warum tötet Babylon Christen? Weil Christen offenlegen, dass Babylon Blendwerk ist. Also womit rühmt sich Babylon? Babylon rühmt sich damit, dass sie die große Mutter aller Menschen ist, die allen Menschen das wahre Lebensglück bringt. Und dann kommen Christen daher, die leben in Babylon, sind aber nicht von Babylon. Und diese Christen halten den Menschen in Babylon vor Augen: Leute, das Lebensglück, das ihr euch da erträumt, das ist nur Blendwerk. Ihr müsst euch Tag für Tag belügen, um euch in dieses Leben immer wieder hineinzustürzen. Ihr selber erfahrt an euch oft genug, wie leer dieses Leben eigentlich ist. Also sich selber in den Mittelpunkt zu stellen mit seinen Lüsten und dem sich hingeben zu können. Die meisten Menschen erfahren immer wieder, dass es trostlos ist. Was ist für viele junge Menschen heute? Also babylonisches Glück. Der optimale Internetzugang. Internetspiele bis zum Abwinken. Stundenlang. Dass man sogar Essen und Trinken vergisst. Dass man die Eltern für Vollidioten hält, wenn sie einen zum Essen rufen. Babylon kann es nicht ertragen, wenn gerade Christen hier den Finger auf den wunden Punkt legen. Das ist nicht das wahre Leben, dass du tun kannst, was du willst. Das wahre Leben ist es, wenn du unter die Herrschaft Gottes kommst. Das wahre Leben besteht darin, dass du aufhörst, über dein Leben selber zu bestimmen. Dein Glück besteht darin, unter Gottes gnädige Herrschaft zu kommen. Damit komme ich zum Schluss. Wie macht die Offenbarung das? Wie weckt die Offenbarung in uns Vorfreude auf die Vollendung der Herrschaft Gottes? Sie macht dies vor allen Dingen im Bild, in der Vision vom himmlischen Jerusalem. Daraus möchte ich zum Schluss doch einige Verse lesen, von Vers 11, von Vers 9 an. Der Engel sprach zu mir: Komm, ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Er trug mich durch den Geist auf einen großen und hohen Berg. Er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie strahlte die Herrlichkeit Gottes wider. Und dann von Vers 22 an heißt es: Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn Gott, der Herr, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm mit ihm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit sie erscheinen. Die Herrlichkeit Gottes strahlt in ihr und das Lamm ist ihre Leuchte. In dem Licht der Stadt werden die Völker wandeln. Die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit zu ihr bringen. Und dann Kapitel 22, Vers 3. Keinerlei Fluch wird mehr sein in der Stadt, denn der Thron Gottes und des Lammes werden in ihr stehen. Seine Knechte werden ihm als Priester dienen. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Sonnenlicht, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden in alle Ewigkeit als Könige herrschen. Also womit prunkt dieses himmlische Jerusalem? Warum ist es eine Freude, darin zu wohnen? Weil diese Stadt in allen Ecken von der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird. Und alle, die in dieser Stadt wohnen, spiegeln mit allem, was sie tun, denken, wollen und fühlen, diese Herrlichkeit Gottes wider. Das ist unsere ewige Bestimmung. Von unserem Ego-Trip erlöst zu werden, damit wir die Herrlichkeit Gottes begreifen. Ja, wie stehst du zu Babylon, der Stadt, die ohne Gott in Lust und Reichtum schwelgt? Das war die Leitfrage in der Predigt. Zum Schluss etwas abgeändert. Wie stehst du zum himmlischen Jerusalem, der Stadt, die von Gottes Herrlichkeit erfüllt ist? Willst du dahin? Dann kehr dich vom gottlosen Leben Babylons ab. Hast du keine lebendige Vorfreude auf das ewige Leben im himmlischen Jerusalem, dann bitte Gott dringlich, dass er dich mit der allergrößten Freude über ihn erfüllt. In Christus hat Gott dir seine Liebe erwiesen, damit du in ihm das wahre Leben hast. Amen.